ARD. England hat es wieder ins Finale geschafft und Trainer Gareth Southgate lässt die Kritiker verstummen. Aber nicht dauerhaft, sagt unser Reporter Jakob Rüger.
Die englischen Medienkollegen sind sich ziemlich sicher, dass Southgate wohl nach dem Turnier nicht mehr englischer Nationaltrainer ist.
Mindestens ein Spiel hat Gareth Southgate ja noch und unser Reporter Phil Hofmeister sagt, für dieses Spiel ist die Marschroute klar.
Die Engländer werden mindestens genauso gut spielen müssen wie in der ersten Hälfte im Halbfinale. Sonst wird es gegen diese Spanier trotzdem ein ziemlich einseitiges Endspiel in Berlin.
Am Sonntag wird dann um den EM-Titel gespielt und wir ziehen schon mal eine erste Bilanz. Unser Reporter Holger Dahl sagt, ey, diese EM wird schlechter geredet, als sie war.
Also es gab hier viele Nationen, die richtig Spaß gemacht haben. Es war nicht nur Spanien gegen Deutschland, was super war.
Und das alles besprechen wir im Sportschau EM-Update. Es ist Ruhetag Nummer 2 von 3. Das heißt, bald haben wir es geschafft. Bald wird endlich wieder Fußball gespielt. Aber wir sind trotzdem hier. Und wir ist in dem Fall Jens Weilbrot.
Hallo Anne.
Und ich bin Anne Hild.
Hi.
Schön, dass du es geschafft hast.
Ja, schön, dass du es geschafft hast. Du bist ja ständig in irgendwelchen Stadien unterwegs.
Ey, ich hatte auch echt Probleme, nochmal hierher zu kommen. Ne? Die Bahn hatte wohl was dagegen, dass ich wieder hier
bin. Ich bin überrascht, dass wir aufzeichnen können.
Ja, also hat lange gedauert, der Rückweg von Dortmund nach Köln. Aber
gut, das ist aber ja auch eine Strecke.
Ja, also
das sind ja mindestens
halt schon so 4
100
Stunden.
Kilometer oder so sind das. Ja. Also das ist
im überfüllten Zug war super. So, jetzt haben wir heute ja kein Spiel, über das wir von gestern reden können. Deswegen machen wir das mal ganz anders. Und zwar nach dem Modus normale Kartoffel auf die 1.
Hä?
Wir haben ein Blind Ranking.
Ach, okay.
Beziehungsweise unsere Redakteurin Alicia und Carina haben uns 5 Spieler vorbereitet. Und wir müssen die jetzt ziehen und blind von 1 bis 5 ranken und wissen natürlich nicht, wer sonst noch so dabei
okay.
ist.
Okay, und wir gehen nach Bedeutung für die EM oder wer uns am besten gefallen hat oder
ja,
was
würde ich sagen.
Ja, okay. Ja, dann.
Ich ziehe mal den ersten.
Ja.
Halte auf und habe Pepe.
Pepe.
Also ich würde den tatsächlich auf 5 packen.
Ja?
Ja.
Boah, also der war schon auch, also die Portugiesen waren ja insgesamt nicht so gut, ne?
Mhm.
Ich fand Pepe aber irgendwie schon noch eine positive Erscheinung so, oder?
Weil er nur einmal gefoult hat.
Ja, aber also irgendwie so also irgendwie überraschend stabil, finde ich, und auch noch überraschend wichtig für das Spiel
das stimmt,
der Portugiesen.
Ja.
Also du willst 5?
Ich habe 5.
Ich würde 4 nehmen.
Okay. Willst du den nächsten ziehen?
Ja, aber wen nehmen wir? Welche Position nehmen wir jetzt für Pepe? 5 oder 4?
4, ich 5.
Achso, ja, also jeder macht sein eigenes. Wir machen keins zusammen.
Oder?
Ja, gut.
Ich bin im Testspielmodus, ich will das gewinnen.
Ich weiß nicht, ob ich mir das nachher merken kann.
Ja, sag ich doch.
So, also, Pepe ist bei mir 4 und bei dir 5 und ich habe Jude Bellingham gezogen.
Boah, den packe ich auf die 3. Du?
Du schreibst es dir auf, ne?
Ich schreib's mir auf.
Also ich habe... Ja, ich packe Jude Bellingham auch auf die 3. Also Pepe 4, Bellingham 3, bei dir Pepe 5, Bellingham 3.
Genau. Nächster Spieler. Lamine Yamal.
Jetzt, lass mich raten, wo der bei dir landet.
Ja, rate.
1.
Nee, ich habe tatsächlich überlegt, ihn auf die 1 zu packen. Aber ich hoffe, dass die beiden Mädels noch einen deutschen Spieler dabei haben, den ich dann gerne auf die 1 packen würde. Deswegen 2.
Ja,
das ist halt schwierig, ne? Der hat jetzt auch getroffen.
Mhm. Ja, also für mich von der Bedeutung her fürs spanische Spiel wäre Rodri noch wichtiger.
Mhm.
Deswegen würde ich den am Ende auf die 1 packen.
Wir wissen aber nicht, ob der noch dabei
wenn
ist.
Wenn es den gibt. Ich packe ja Lamine Yamal auch auf die 2.
Okay.
Das heißt, ich habe die 5 noch frei und die 1.
Genau.
Und
wir haben noch 2 Zettel.
Du hast noch frei?
Ich habe die 1 und die 4 noch frei.
Toni Kroos.
Ja, 1. Weil, das kann ich aber auch wirklich begründen, weil ich glaube, dass die komplette deutsche Nationalmannschaft nicht so gespielt hätte, wenn, ich finde, abgesehen davon, dass er super wichtig fürs Spiel ist, war seine Rückkehr in die Nationalmannschaft auch einfach wichtig, um allen den Glauben daran zu geben, dass da was Großes erreicht werden kann.
Absoluter Gamechanger.
Ja.
Ja.
Also bei dir auch auf der 1? 1 oder 5?
Boah, 5 kannst du nicht machen, ey.
Eben.
Ja, okay. Ja, komm, auch 1.
Okay.
Dann hoffe ich jetzt auf, keine Ahnung, irgendeinen Bankdrücker von Slowakei.
Oh, das wird dir leid tun.
Ich sehe es schon.
Mamardashvili.
Ja, schade.
Hat dich ja sehr überrascht bei dieser EM.
Ja, landet dann wohl auf der 5.
Ja, bei mir auf der 4, damit bin ich eigentlich auch echt zufrieden, ja.
Nee, der wäre bei mir eigentlich die 2.
Ich würde ihn, glaube ich, vor Bellingham packen, aber nicht vor Lamine Yamal.
Ja.
Also mein Ranking ist jetzt groß, Yamal, Bellingham, Mamardashvili, Pepe und damit bin ich wirklich sehr zufrieden.
Ja, also ich bin nicht ganz zufrieden mit der Nummer 5 für Mamardashvili. Ah komm, ey, der hat schon, das war schon echt irgendwie auch so eine Entdeckung, oder?
Ja, voll. Deswegen, also wenn du clever bist, nimmst du einen Spieler am Anfang, der nicht so wichtig fürs Turnier war und ja, packst
beim nächsten, Ranking.
Lass uns mal noch ein bisschen sportlich werden, dafür sind wir ja schließlich da.
Sind wir?
Ja, habe ich neulich nochmal in einer Mail gelesen.
Ja, okay.
Ich war ja im Stadion, ich war ja eigentlich auf der Süd, das heißt im Niederlande-Block, was ich sehr interessant fand. Wir hatten die Tickets schon echt lange, also lange bevor feststand, wer da spielen wird. Und deswegen war um mich rum so ein kleiner Deutschland-Block, also sehr viele Fans mit deutschen Trikots. Und direkt neben uns waren zwei sehr junge England-Fans. Und mit denen haben wir uns ein bisschen unterhalten, nach dem Spiel auch mit vielen England-Fans in Kontakt gekommen. Und die haben erstens Saka total abgefeiert, wo ich auch schon dachte, das hat sich vor 3 Jahren noch ein bisschen anders angehört. Und alle waren davon überzeugt, was für ein toller Trainer dieser Southgate ist.
Ja, also mit Saka, das ist, sind ja sehr, sehr viele Menschen, die sich für englischen Fußball interessieren in England, ne? Und da kannst du wahrscheinlich nicht sagen, dass alle, die jetzt zu diesem Turnier nach Deutschland gekommen sind, vor 3 Jahren Bukayo Saka irgendwie gehatet haben. Das ist aber, das war natürlich schon auch so dieser Druckmoment, gerade beim Elfmeterschießen im Viertelfinale für Bukayo Saka war schon ultra krass.
Das glaube ich auch, ja.
Und ja, also ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn er da wieder verschossen hätte. Ja, also ob es dann vielleicht anders abgegangen wäre. Und vielleicht auch, ja gut, wahrscheinlich wären sie gar nicht weitergekommen.
Wahrscheinlich hätte es dieses Spiel gar nicht gegeben und dann hätte Southgate halt auch nicht diesen Match-Winning-Wechsel vollbringen können, weil, also wir waren wirklich alle schockiert, als der Kane rausgeholt hat und dann beste Entscheidung im Nachhinein.
Tobi und ich haben ja in der Redaktion zusammen geguckt und auch alle so, hä? Was hat er vor? Ist das sein Ernst? Ja, also das ist natürlich jetzt im Rückblick, kann man das zu so einem irgendwie goldenen Händchen-Moment deklarieren oder machen, ne?
Ja, und wir hatten das Thema ja auch schon öfter, dass die Bilanz ihm einfach recht gibt, also dass England sehr erfolgreichen Fußball unter ihm spielt. Und trotzdem war die Kritik natürlich groß die ganze Zeit. Wir haben mal bei unserem Reporter Jakob Rüger nachgefragt, ob die Kritiker jetzt ein bisschen stiller werden.
Für mich ist es ganz klar eine Momentaufnahme, weil wir jetzt in einer Phase des Turniers sind, wo natürlich Ergebnisse viel wichtiger sind als die Leistung auf dem Platz und die Spielweise einer Mannschaft. England steht zum zweiten Mal in Folge unter Trainer Gareth Southgate in einem Europameisterschaftsfinale und das Land liegt ihm jetzt so ein bisschen zu Füßen. Aber auf der Rückreise von Dortmund habe ich in der Bahn mit einigen englischen Fans sprechen können. Die haben gesagt, auf der einen Seite haben sie Gareth Southgate viel zu verdanken, was den englischen Fußball angeht, weil er die erfolgreichste Phase der letzten Jahrzehnte geprägt hat. Auf der anderen Seite wünschen sie sich aber auch einen neuen, einen moderneren Trainer, der die Qualität dieser Mannschaft besser auf den Platz bringt. Die englischen Medienkollegen sind sich ziemlich sicher, dass Southgate wohl nach dem Turnier nicht mehr englischer Nationaltrainer ist und alle wünschen sich natürlich, dass er mit einem EM-Titel abtritt. Er hat es so ein Stück weit selbst in der Hand, aber wir dürfen eben nicht vergessen, die Kritik ist weiterhin da am Trainer der englischen Nationalmannschaft, sowohl in den englischen Medien als auch bei den englischen Fans.
Ja, also finde ich schon krass, ne? Der führt die 2-mal hintereinander bei einer EM ins Finale und trotzdem gehen die Medien davon aus, dass er jetzt abtreten muss.
Ja, also die Reaktion von vielen Fans während des Turniers waren ja auch irgendwie krass, ne? Irgendwie wurde mit Bechern beworfen und dann sind teilweise die Engländer während der Spiele schon nach Hause gegangen in der Vorrunde und so.
Ja.
Und das wird ihm natürlich alles irgendwie angelastet und ich bin ehrlicherweise auch der Meinung, nicht zu Unrecht, weil das wird ja, er kann sich ja nicht darüber beschweren, dass er zu wenig gut ausgebildete Spieler hat oder zu wenig Potenzial in seinem Kader. Und er ist halt sehr, sehr ängstlich. Vielleicht gibt ihm das am Ende sogar auch recht. Also vielleicht ist es auch mit einem Grund, weshalb er so weit gekommen ist, weil gerade in K.O.-Spielen ist es ja vielleicht auch gar nicht schlecht, einfach erstmal sehr, sehr defensiv an so eine Sache heranzugehen. So, das kann man, die Haltung kann man ja haben. Aber es ist halt einfach, also es wissen alle, was diese Spieler können aus der Premier League.
Ja, klar.
Und sehen alle, was die dann auf dem Spielfeld zeigen, wenn sie für die Nationalmannschaft spielen.
Ich finde, das ist dann halt die Frage, willst du schönen Fußball oder willst du erfolgreichen Fußball?
Ach, warum denn nicht beides? Du bist doch eine der großen Spanien-Enthusiastinnen.
Ja, aber das haben die Spanier halt in den vergangenen Jahren auch so nicht gehabt. Also das ist ja dann halt immer die Frage. England hat in den vergangenen Jahren zumindest jetzt 2-mal das Finale einer EM erreicht, ist weit gekommen jedes Mal unter Southgate und das gibt ihm doch eigentlich recht.
Ja, das kann man natürlich so sehen, klar. Auf der anderen Seite ist natürlich dann, also du musst ja aus 11 Individualisten oder aus 22 Individualisten ja immer auch einen guten Kader zusammenbauen, ja, und eine Mannschaft, die funktioniert. Das ist ja auch was, was für die deutsche Mannschaft total relevant war. Das ist natürlich einmal eine Challenge und auf der anderen Seite brauchst du trotzdem eine sportliche Idee. Und wenn du so gute Spieler hast, wie Gareth Southgate die hat, ist es, glaube ich, nicht so kompliziert, sich irgendeinen Plan zu überlegen, wie man auch offensiv erfolgreich spielen kann. Und dann gäbe es diese Diskussion ja auch überhaupt gar nicht. Also ich vermute, er wäre nicht weniger erfolgreich mit dem Kader, den er hat. Aber es gäbe halt diese Diskussion nicht.
Ja, das stimmt. Übrigens hat der neue britische Premier angekündigt, er macht sich Gedanken darüber, ob es einen einmaligen Feiertag gibt, sollten sie das Finale gewinnen. Also das ist doch dann schon mal Anreiz genug.
Also Montag frei dann.
Ja, zum Beispiel. Wir haben mal bei unserem Reporter Philipp Hofmeister nachgefragt, ob die beiden Teams, nämlich England und Spanien, da zu Recht im EM-Finale stehen.
Ja und jein, so würde ich auf eure Frage mal antworten. Ja, natürlich mit Blick auf die Spanier, nicht nur für mich die beste Mannschaft dieses Turniers. Tiki-Taka 2.0, wahnsinnig stabiler Ballbesitz, Fußball, hohe Ballsicherheit in Kombination, aber auch mit Tempo, mit Dynamik, mit Umschaltaktionen und für mich die fast perfekte Mischung aus Routine und Talent im Kader der Spanier. Bei den Engländern hätte ich bis Mittwochabend 21 Uhr gesagt eher nein. Aber, und auch das ist natürlich eine Qualität, das A-Game im richtigen Moment auf die Wiese zu bringen. Und das haben sie im Halbfinale gegen die Niederlande absolut gemacht. Dazu diese neuen Qualitäten, die England entdeckt hat. Elfmeterschießen zum einen, Nervenstärke und dann der Faktor Moral. Dreimal zurückgelegen in der K.O.-Runde. Und jedes Mal haben die Comeback-Kids von der Insel das Spiel noch gedreht. Also von daher irgendwie auch zu Recht im Endspiel. Aber klar ist auch, die Engländer werden mindestens genauso gut spielen müssen wie in der ersten Hälfte im Halbfinale. Sonst wird es gegen diese Spanier trotzdem ein ziemlich einseitiges Endspiel in Berlin.
Ja, wir waren uns im Stadion auch alle einig, dass die Engländer zu Recht dieses Spiel gewonnen haben. Also zu Recht im Finale stehen, nur der Weg dahin. Ja, schwierig.
Ja, und die Frage ist ja auch, welche Rolle spielte eigentlich Holland für diese erste Halbzeit der Engländer? Ne? Das hat man sich ja, also habe ich mich zumindest in der zweiten Hälfte gefragt. Mhm. Weil dann haben die Niederlande ja irgendwie umgestellt und dann lief auf einmal bei den Engländern auch nicht mehr so richtig viel zusammen. Das wird, ja, also klar, Spanien ist der Favorit. Mhm. Aber
ist vielleicht aber auch gar nicht so schlecht für England. Weil das wäre das erste Spiel im gesamten Turnier, bei dem sie nicht auf dem Papier zumindest der Favorit sind.
Ja, aber Spanien ist ja so abgezockt und die haben ja auch diesen Facettenreichtum unter Beweis gestellt, wo ich mir nicht sicher bin. Also ich, so vom Gefühl her hat Spanien irgendwas immer im Köcher, was den Engländern dann so große Probleme bereitet, dass es am Ende nicht reichen wird. Aber es kann natürlich auch sein, dass die dann irgendwie mit so einem One-Time-Moment von irgendeinem ihrer Individualisten auf einmal das Ding dann irgendwie mit 1-0 entscheiden und sich dann hinten reinstellen können. Das ist natürlich auch nicht undenkbar, aber Spanien ist schon eigentlich der klare Favorit.
Also ich habe wieder ganz viel It's Coming Home dann gehört natürlich in Dortmund und deswegen würde ich es den englischen Fans zumindest halt gönnen, dass endlich diese Sehnsucht vorbei ist. Andererseits, fußballerisch sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Aber glaubst du, die singen dann, wenn das Turnier in 4 Jahren bei denen in England ist, irgendwas anderes als It's Coming Home? Nein.
It's Staying Home.
Ja, da müssten sie dann ja wahrscheinlich, stimmt.
Aber generell finde ich es verrückt, dass diese EM fast schon wieder zu Ende ist. Also wir haben jetzt noch
krass,
ein
wie schnell das ging.
Ja, wir haben jetzt nur noch ein Spiel, das Finale am Sonntag. Und wir haben Holger Dahl, unseren Reporter, mal gebeten, so eine kleine EM-Bilanz zu ziehen für uns.
Hallo ihr zwei. Ja, ist irgendwie gerade schon so ein bisschen die Zeit der großen Rückblicke. Dabei haben wir ja am Sonntag noch ein richtig cooles 51. Spiel dieser Europameisterschaft, aber richtig ist natürlich auch, 50 Spiele sind schon vorbei und mich stört ein bisschen, dass viele gerade so sehr kritisch aufs Turnier gucken und klar, ich weiß natürlich auch, dass die Franzosen nicht so performt haben, Portugal vielleicht jetzt nicht so, England. Manchmal ist es, glaube ich, auch so, dass die hier mit eher defensiv denkenden Trainern angereist sind und eben auch nicht für das ganz große Spektakel stehen wollten. Dann waren sicher auch ein paar Superstars, Mbappé, auch ein Bellingham mit 60 plus X Spielen auf dem Tacho, die sie hier hatten, schon beim Anreisen, auch ein Stück weit überspielt, ja. Aber hey, es waren auch coole Spiele dabei. Also ich erinnere mich an eins meiner ersten Georgien gegen die Türkei, überhaupt die Georgier mit ihrem Sieg gegen Portugal, auch ein Hammerspiel. Also es gab hier viele Nationen, die richtig Spaß gemacht haben. Es war nicht nur Spanien gegen Deutschland, was super war. Also ich möchte sagen, nicht zu kritisch sein mit dem Ding. Es gab echt auch viele schöne Momente.
Ach, der Holger, da wird er auf seine alten Tage auch noch so richtig versöhnlich, wa?
Ja, mein Blick ist direkt wieder auf Mama, da spiele ich
wegen mir. Ja, auf jeden Fall. Also das muss man ja sagen, der passt ja in diese Kategorie, ne?
Voll. Also super schöne Überraschungen dabei. Ich erinnere mich auch noch, dass wir gerade am Anfang das so gefeiert haben, weil super lange es gedauert hat, bis mal ein 0-0 dabei war. Also am Anfang waren das ja echt sehr viele Spiele mit vielen Toren und mir persönlich hat diese EM auch gut gefallen.
Ja, schon. Also es gibt ja auch so ein paar Statistiken, die irgendwie irgendwie positiv sind, wie ich finde zumindest. Also über fast zwei Drittel der Tore, die gefallen sind, sind aus dem Spiel herausgefallen und nicht nach Standardsituationen. So, das spricht natürlich auf der einen Seite für nicht so besonders gute Standardsituationen. Ja. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich schon auch, dass vielleicht sogar mehr Mannschaften daran interessiert sind, spielerische Lösungen zu finden, als man das oft denkt. Weil das man stimmt. hat ja oft den Eindruck gehabt, irgendwie gerade auch in der K.O.-Phase, puh, die neutralisieren sich da jetzt, damit sie irgendwie ins Elfmeterschießen kommen. Aber eigentlich war es gar nicht so krass. Ich habe auch den Eindruck, dass es so dieses ich bin jetzt das krasse Konterteam und ich bin jetzt auf jeden Fall das 100% Ballbesitzteam, dass es das gar nicht mehr so, dass das so verwischt und verschwimmt.
Ja.
Und das ist ja, finde ich, eigentlich auch ganz, ganz nicht nur spannend, sondern irgendwie auch gut für den Fußball, weil es halt nicht mehr so dogmatisch ist. Ne?
Was war dein schönster EM-Moment?
Mein schönster EM-Moment? Boah, das ist also eigentlich das 1-1 von Florian Wirtz gegen Spanien. Also das war
diese
so...
Diese Stimmung dann.
Nicht, ja, auch so vom, weil das halt einfach so ein Last-Minute-Ding, dann die Bedeutung, die das Tor hatte, die Hoffnung nochmal total zurückgeholt irgendwie, das fand ich, war so der schönste Moment.
Bei mir war es ziemlich früh im Turnier, weil ich ja zum ersten Mal miterlebt habe, wie das ist, in so einer Stadt zu sein, in der dann auch die Spiele stattfinden. Und ich erinnere mich noch an die schottischen und die Schweizer Fans, die zusammen Eviva España gesungen haben. Da standen auch noch standen noch ein paar Spanier rum. Und ich fand das einfach so schön zu sehen, wie die verschiedenen Fangruppen zusammen feiern.
Ja, also das macht es ja eigentlich dann auch aus, ne?
Ja, voll. Deswegen freue ich mich jetzt auch aufs Finale, hoffe, dass da dann auch alles friedlich zugeht. Aber bis es soweit ist, sind wir natürlich jeden Morgen nochmal für euch da.
Genau, und ihr auch, hoffe ich.
Ja, und ihr könnt uns mal in die Kommentare schreiben, was eure schönsten EM-Momente bis hierhin waren. Da bin ich sehr gespannt.
Also ist es was aus irgendeinem Spiel? Ist es vielleicht was aus dem Deutschlandspiel? Ist es auch irgendwie eine Begegnung mit anderen Fans? Ja, es sind fast 4,5 Wochen EM um.
Und es macht wieder Spaß, zusammen Fußball zu gucken. Das finde ich auch sehr schön.
Den Eindruck habe ich auch bekommen, ja.
Wir sind morgen auf jeden Fall wieder für euch da mit dem EM-Update. Bis dahin.
Macht's gut. Ciao.